geistliche Dimension. Vielleicht fühlst du dich sehr vertraut mit der geistlichen Dimension. Vielleicht ist es für dich alles ein Buch mit 7 Siegeln. Wir haben uns einen Satz angeschaut, den ich vor 20 Jahren mal gehört habe und ein bisschen weiterentwickelt habe. Dieser Satz heißt: If you see the invisible, you God can use you to do the impossible. Wenn wir lernen, das Unsichtbare zu sehen, kann Gott uns gebrauchen, das Unmögliche zu tun. Jesus selbst hat gesagt: Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und ich glaube, Jesus war so in enger Beziehung mit seinem Vater, dass sein Vater ihm jeden Tag gezeigt hat, wo er etwas heilen soll, wo er Dämonen austreibt, was er predigen soll. Er war so close mit ihm, dass er das tun konnte. Und den einen geht es vielleicht so, der denkt sich: Boah, krass, das unsichtbare Sehen hat für mich eher so einen bösen Anteil. Ich nehme viel zu viel von den bösen Dingen der unsichtbaren Welt wahr und bin total überfordert oder stresst mich total. Und du sagst: Boah, ich möchte lieber nichts mehr sehen oder einfach mal irgendwie meine Ruhe haben von all diesen negativen Vibes. Oder das andere, die sagen vielleicht: Ja, ich habe keine Checkung davon und ich merke, es ist irgendwie relevant für mein Leben, aber ich habe gar keinen Plan wie. Und in dieser Serie wollen wir so Schritt für Schritt das aufbauen, damit letztlich unser Horizont geweitet wird. Es ist nicht eine Serie, die du morgen früh um 8 Uhr in deiner Arbeit genau Punkt 1, 2, 3 umsetzen kannst. So, To-Dos. Sondern es ist eher eine Serie, die unseren Blick weitet, unseren Horizont weitet und die uns hungrig macht nach dem Wort Gottes, da zu entdecken, was Gott da alles hineinschreibt und welche Realität es gibt und wie das Bezug hat zu unserem Leben. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Wahrscheinlich schon. Warum gibt es das Böse? Wo kommt das Böse her? Warum ist es so omnipräsent in unserer Welt? Egal ob in großen politischen Szenarien oder in kleinen zwischenmenschlichen Szenarien. Warum ist überall Gewalt, Leid, Unterdrückung, Ungerechtigkeit? Wir hatten ja gestern hier Kleid gegen Ziege gehabt und es war ja nicht nur eine nette Kleidertauschparty, sondern dahinter steckt ja auch der Gedanke, dass unsere Wahrnehmung geschärft wird für den Bereich von Ungerechtigkeit im Kontext von der Fashion-Industrie. Das steckt ja auch mit dahinter, nicht nur, dass wir ein bisschen Second-Hand-Mode tauschen. Warum gibt es diese Ausbeutung? Warum können Menschen so böse sein? Das sind, finde ich, wichtige Fragen. Und bei all dem, und heute konzentrieren wir uns ein bisschen auf diese Frage des Bösen. Der Titel heißt Der geistliche Kampf. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht in diesen Blickwinkel verlieren und wir uns nur noch um das Böse drehen oder unsere ganze Aufmerksamkeit dem zuwenden, was böse und schlecht ist in dieser Welt und wo es herkommt. Das ist wichtig, dass wir es immer im größeren Bild, im größeren Kontext sehen. Und dieser Kontext ist das Reich Gottes. Und in diesem Kontext haben wir Jesus im Mittelpunkt. Und das ist entscheidend, dass wir sogar in dieser Frage, warum gibt es das Böse und wer ist es und woher kommt es und was macht es, dass wir letztendlich immer Jesus sehen in dem Ganzen. Und dieses Verhältnis muss klar sein und wichtig sein, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Und meine Motivation für diese Serie ist, und es ist mir auch selber nochmal klar geworden, diese Vision vom Reich Gottes, die Perspektive vom Königreich Gottes hier auf dieser Welt, was das bedeutet. Und diese Sicht dessen ist für mich nochmal viel, viel schärfer geworden, hat mich nochmal ganz anders motiviert. Also schnall dich an, ich glaube, es kann ein bisschen ungemütlich heute werden. Wir werden ein paar Themen eintauchen, die super spannend sind, aber vielleicht auch ein bisschen überfordern. Deswegen, wie vorhin gesagt, vertraue ich drauf, dass der Heilige Geist dir das mitgibt, was für dich relevant ist. Wir steigen ein mit der wohl bekanntesten Stelle aus dem Neuen Testament zum Thema geistlicher Kampf. Die meisten oder einige von euch wissen wahrscheinlich, wo sie steht, im Epheser 6, Vers 12. Da heißt es: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Jetzt denkst du dir vielleicht: Boah, Leck, ist das frustrierend, deprimierend, böse Herrscher, alles düster und dunkel, ganz schön deprimierend heute. Ja, es hat wirklich ein bedrohlicher Vers, durchaus. Und wenn wir aber diese Realitäten nicht einordnen können, weil sie sind sehr real, wir sehen die Auswirkungen dessen in unserer Welt, in dem Thema Leid, Ungerechtigkeit, Gewalt, Kriege, all das sehen wir die Auswirkungen. Aber wenn wir nicht einen Blick haben, wie das im Gesamtkontext vom Reich Gottes ist, dann kann es wirklich hoffnungslos erscheinen. Dann kannst du auch denken, ja gut, ob ich jetzt hier neu kaufe oder Secondhand kaufe, am Ende wird es auch das Leid dieser Welt und die Ungerechtigkeit und die Ausbeutung auch nicht verändern. Also du kannst total frustriert sein, so nach dem Motto, rodet den Wald, Jesus kommt bald. Ja? Kannst sagen, komm, scheiß drauf, kann man eh nicht mehr retten den Planeten, hoffentlich kommt Jesus und alles ist gut. Das ist überhaupt nicht die Vision vom Reich Gottes. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, hey, zieht euch zurück in ein Kloster und wartet darauf, dass Jesus kommt und Hauptsache, du kommst dann in den Himmel. Das ist nicht die Vision vom Reich Gottes, sondern die Vision vom Reich Gottes ist das, was wir im Garten Eden gesehen haben. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Eden der Ort war, der physische Ort, wo der Raum des Himmels mit dem Raum der Erde sich überlappt haben. Da war Gott präsent. Da war die Präsenz Gottes. Da ist Gott gelaufen und spaziert, hat Gemeinschaft gehabt mit Adam, mit Eva und seinen Geschöpfen. Da waren auch die geistlichen Geschöpfe, die Elohim, von denen wir vor 2 Wochen gesprochen haben. Die Elohim, geistliche Wesen. Gott ist auch, wird auch als Elohim bezeichnet, als ein der Elohim, weil es gibt nur einen Schöpfer. Wir sprechen nicht von einem polytheistischen Weltbild, sondern es gibt nur einen Jahwe Gott, den Elohim, der Elohim. Aber er hat, so wie er im Natürlichen Menschen geschaffen hat und Körper geschaffen hat, hat er im Geistlichen, im Himmlischen auch Wesen geschaffen. Mit Körpern, die auch Funktionen oder Aufgaben haben. Das sind als Überbegriff die Elohim. Wie können wir jetzt so eine Stelle aus dem Epheser 6 verstehen? Wie können wir sie einordnen? Weil ganz ehrlich, wenn alles so ganz einfach in der Bibel stehen würde, wäre es ja einfach. Aber die Bibel hat manchmal so, ist wie ein Geheimnis. Und wir dürfen da hineinzoomen. Und es gibt Schriften, die nicht offiziell Teil des biblischen Kanons sind, die aber Teil der Schriften waren, die zum Beispiel die Autoren des Neuen Testaments, mit denen sie vertraut waren. Paulus zum Beispiel, Petrus, die Jünger, die Rabbiner, die Gelehrten damals. Es gibt Schriften, die in der Zeit des Zweiten Tempels, entstanden sind, die aber nicht in der Bibel aufgenommen wurden, zumindest nicht in unserer westlichen Bibel. In anderen Regionen der Welt, orthodoxen etc., sind diese Bücher zum Teil auch der Bibel. Zum Beispiel das Buch Henoch, das Buch Sirach, das Buch der Jubiläen, die Apokryphen nennt es auch. Und gerade in unserem Kontext eben ist es nicht aufgenommen worden, aber bildet eine Grundlage von dem theologischen Verständnis der Autoren des Neuen Testamentes. Also die Theologie von Paulus ist ja nicht im luftleeren Raum in einem Vakuum entstanden, sondern die theologischen Verständnisse der Gelehrten damals gründeten sich unter anderem auf diese Schriften. Und wenn wir diese Themen, gerade geistliche Welt, Dämonen und all das, wenn wir das verstehen wollen, dann helfen diese Schriften, obwohl sie nicht das Wort Gottes sind, aber sie sind Teil, Teil dieses Verständnisses von dieser Weltsicht, was uns hilft, ein klareres Bild zu gewinnen. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass das ganze Thema ist wie so ein verschwommenes Bild mit vielen Pixeln, sehr, sehr unscharf. Und gerade diese Stelle, Epheser 6 war für mich lange so, schon grob hat man erkannt, da gibt es so ein bisschen in diesem Bild, gibt es so, da ist es, so verschwommen, so aha, da gibt es irgendwie so Schattierungen und da ist irgendwas und Epheser 6, es gibt irgendwie Mächte und Gewalten und Dämonen und irgendwie Engel und so, aber es ist nicht wirklich klar. Auch das Thema geistlicher Kampf, ne? Da gibt es auch in der theologischen Geschichte vieles, was sehr, sehr schwammig und irgendwie komisch war. Und mir hat es geholfen die letzten Wochen, dass mein Bild von dem immer klarer geworden ist, wobei es nicht vollkommen scharf ist. Es ist ein bisschen schärfer vielleicht, aber es ist nicht vollkommen. Es sind wie so Mosaiksteine, die wir in der Bibel finden, aber auch in anderen Schriften und es ergibt sich so ein Gesamtbild. Aber es ist nicht eine absolute Wahrheit. Auch unsere Erkenntnis ist nach wie vor Stückwerk. Und in dieser Demut müssen wir auch bleiben und sagen, hey, also wer kann schon mit 100%iger Sicherheit sagen, so und so war es im Sündenfall oder beim Turmbau zu Babel. Das wäre sehr anmaßend, aber es hilft zumindest ein bisschen klarer zu sehen. Zum Beispiel früher habe ich gedacht, Das war mein Verständnis, okay, der Sündenfall, also da gibt es einen Teufel und Satan und so, der war irgendwie im Himmel, dann hat er rebelliert und dann hat er ein Drittel der Engel mit sich gerissen, das ist in der Offenbarung, ist eine Stelle, die man so interpretieren kann, und dann war er auf der Erde und dann ist alles böse geworden und es war sehr schwammig. Und jetzt merke ich aber, ja Moment, nein, es gibt nicht nur eine zentrale Rebellion des Bösen, dass dann also Elohims, die böse geworden sind, sondern es gibt mehrere Episoden oder Situationen, die zu dem heutigen Zustand geführt haben. Und ich möchte euch challengen, mal mit mir einzutauchen in diese Weltsicht. Diese erste Rebellion ist so das Klassische, was man weiß. Da war die Schlange im Garten Eden. Die hat Eva verführt, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, der Sündenfall, sehr, sehr klassisch. Und dann ist alles, irgendwie hat die Katastrophe seinen Lauf genommen. Und wer dieses Wesen war und was dann später Luzifer, Satan, Belzebub und all diese Namen, die damit in Verbindung gebracht werden, super spannend. Darum möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Eine zweite Situation, die war im 1. Mose 6, lesen wir das. Und die hat Bezug zu dem, was hier im Epheser 6 steht, die bösen Geister in der Himmelswelt. Wo kommen die denn her? Werden auch zum Teil Dämonen genannt, werden auch unreine Geister oder böse Geister genannt. Jesus, wenn er diesen Geistern begegnet, sie austreibt, heißt es, da war ein unreiner Geist oder ein böser Geist oder ein Dämon. Also wo kommen denn diese bösen Geister in der Himmelswelt? Wo kommen die denn her? Darauf möchte ich auch nicht eingehen, obwohl es sehr spannend ist. Wenn du zum Deep Talk später kommst, um 14 Uhr oben im dritten Stock, dann können wir darauf eingehen. Aber hier habe ich, wie gesagt, 20 Seiten Skript, funktioniert nicht. Ich habe es ausgeblendet. Aber der Hinweis einfach für die, die das nachlesen wollen. Die Situation im 1. Mose Kapitel 6 ist folgendes, dass die Elohims gesehen haben, wie wunderschön die Töchter der Menschen auf Erden sind. Und sie haben ihre himmlische Behausung verlassen und haben Kinder gezeugt mit den Frauen der Menschen. Petrus im 2. Petrusbrief nimmt Bezug auf diese Stelle. Er zitiert sogar aus dem Buch Henoch auch Judas. Im Judasbrief Kapitel 6 wird auch zitiert und im Buch Henoch zum Beispiel wird es ausführlicher erklärt. Sehr spannend, da hineinzutauchen. Und Dämonen und diese Mischwesen wurden die Riesen genannt. Die Kinder dessen, die gezeugt wurden von Engelswesen, die gefallen sind und mit Frauen Kinder gezeugt haben. Das sind die Riesen auf Erden. 1. Mose Kapitel 6. Nephilim ist auch ein Begriff, der da in dem Kontext entsteht. Und die Geister dieser Nephilim, da haben Dämonen und böse Geister ihren Ursprung. Wie gesagt, sehr abgefahren, total crazy die Vorstellung, aber super spannend. Kann ich aber jetzt oder nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte mit euch auf den anderen Aspekt drauf eingehen, und zwar hier in diesem Vers heißt es eben auch, die Mächte, böse Mächte und Gewalten. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass es hier unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Im Deutschen, aber auch in dem Urtext. Und ich habe euch ja gesagt, fangt doch an, wenn ihr möchtet, Bible Hub zu benutzen. Es gibt auch als App übrigens, kannst du downloaden, kannst neben der Bibel offen haben und immer sofort reinzoomen und schauen, welches Wort ist denn da? Und dann klickst du da drauf und kannst die Bedeutungen verstehen und die Zusammenhänge und wo es sonst alles noch in der Bibel vorkommt. Also hier sind zwei Begriffe. Zum einen die Archas, die Rulers, die Mächte, die Herrschenden und auch die Authorities, die Exousias. Und dann noch die Cosmic Powers of Darkness und die Spiritual Forces of Evil. Das haben wir uns gerade angeschaut. Ich möchte auf diese beiden Aspekte, auf diesen beiden Elohim-Wesen eingehen. Die Mächte und Gewalten. Was steckt dann dahinter? Ich meine, wir kennen allein schon vom Wort her, hat es Begriffe, Vorstellungen. Es gibt Machthaber, Herrschende, die Autorität haben. Es gibt die ausführende Gewalt, also so wie bis in die gesetzgebende Gewalt. Und die ausführende Gewalt. Ja, und so gibt es Gewalten oder Gewaltenteilung. Und ich glaube, was Ähnliches gibt es auch im Himmel. Sehr, sehr spannend. Also diese Mächte und Gewalten, wo kommen die her? Und warum ist diese Welt so böse? Um das ein bisschen klarer zu sehen, möchte ich euch mitnehmen in die Weltsicht der Autoren des Alten Testamentes und möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die sehr bekannt ist, zu Kindergottesdienst und Religionsunterricht, aber wo viel, viel mehr dahinter steckt, als wir wahrgenommen haben, als ich zum Beispiel bis jetzt wahrgenommen habe. Und zwar der Turmbau zu Babel. Was ist da wirklich passiert? eben die Geschichte im Äußeren kennen wir, okay, die Menschen haben einen Turm gebaut und so weiter. Und warum hat Gott es so blöd gefunden? Kleine Randbemerkung, hier der Herrscher von Babel war Nimrod. Und Nimrod heißt im 1. Mose 10, Kusch zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Gewalt übte auf Erden. Interessante Formulierung. Und der Anfang seines Reichs war Babel. Also Nimrod war dieser Herrscher, unter dem Babel, diese Rebellion der Menschen, entstanden ist. Randbemerkung, Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass auch diese Person, wie sie aus dieser Vermischung von Geist, Wesen und Menschen entstanden ist. Eine aus diesem Riesengeschlecht. Aber führt zu weit. Bei Babel war der Punkt, dass die Menschen versucht haben, weil Eden war verloren, der Zugang zu Gott war verloren und es war das menschliche Bestreben, wieder in den Himmel zu erreichen. Das heißt, diese geistliche Atmosphäre des Himmels da einzudringen, in diesen göttlichen Bereich, weil es war getrennt, der himmlische Bereich und der irdische Bereich war getrennt. Und Babel war der Versuch, da wieder hineinzugehen, aber nicht unter der Autorität Gottes, mit Gott zusammen, dem Schöpfer Jahwe, sondern aus eigener Kraft. Es war wie eine Rebellion der Menschen gegen Gott. Jetzt zeige ich euch eine Bibelstelle aus dem 5. Mose. Wir spulen ein bisschen vor, wo Mose in seinem Abschlusslied zurückblickt und sagt, was damals passiert ist. Zum einen ist ja passiert, wahrscheinlich kennst du die Geschichte aus dem Religionsunterricht, dass Gott gesagt hat, hey, die bauen hier den Turm und wenn die das schaffen, wird ihnen nichts mehr möglich sein. Deswegen zerstreuen wir sie. Es war eine Sprache, es war ein Volk und deswegen zerstreuen wir sie jetzt und zerstreuen sie als Völker und Nationen und verwirren ihre Sprache. Das heißt, um die Ordnung des Himmels aufrechtzuerhalten, hat Gott Unordnung gebracht und die Menschen zerstreut. Und der Kontext war insgesamt ein bisschen, Gott hat die Welt geschaffen, der erste Sündenfall, dann kam das mit diesen Nephilim-Engeln, die Menschen sind böse geworden, dann kam die Flut und durch Noah hat dann wieder die Menschheit sich ausgeweitet und dann kam eben dieser Turmbau zu Babel. Mose beschreibt Folgendes, er nimmt uns in eine andere Perspektive mit hinein, was damals noch alles passiert ist. 5. Mose 32, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschenkinder voneinander schied. Also hier ist ganz klar der Bezug zu der Situation beim Turmbau zu Babel. Da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Zumindest heißt es in dieser Übersetzung so. Wenn man in den Ursprung reingeht und die Bibelwissenschaftler argumentieren hier, dass diese Übersetzung der Söhne Israels eigentlich keinen Sinn macht, weil es damals noch gar keine Söhne Israels gab. Es gab noch gar kein Israel. Abraham war noch gar nicht erwählt. Und deswegen hat es einen gewissen Grund, führt es aber zu weit. Aber die eigentliche steht auch in den Bibelkommentaren drin, dass es heißt nach der Zahl der Söhne Gottes. Also nach diesen Elohim-Wesen. Gott hat Grenzen gesetzt. Also was ist hier passiert? Gott zerstreut die Menschen und er sagt, pass auf, mit seinem Elohim, ihr nehmt die Völker, euch setze ich über die Völker und ich erwähle mir Israel. Das ist mein Anteil. Und mit Abraham, weil direkt drauf folgt die Erwählung und die Begegnung mit Abraham. Dass Gott sagt, mit dir, Abraham, möchte ich ein Volk gründen und durch dich sollen letztendlich wieder alle Völker der Erde gesegnet werden. Das heißt, Gottes Plan war, weil er gemerkt hat, so, ich sage es mal ein bisschen platt, hat nicht funktioniert mit der ganzen Menschheit, was ich eigentlich mit Eden vorhatte. Deswegen erwähle ich mir ein Volk und aus diesem Volk wird der Erretter, der Erlöser Christus kommen. Er wird die Lösung sein für das böse Menschen des Herzens. Und dadurch wird letztendlich wieder die ganze Menschheit und alle Völker werden gesegnet sein. Aber für jetzt nehmt ihr, Elohim, euch teile ich die Völker zu. Auch die Wortwahl, dieses Zuteilen ist sehr interessant. Gott sagt, ich teile euch die Völker zu, aber ich erwähle mir mein Volk, mein Erbteil. Das sind meine. Mit denen möchte ich in Beziehung sein. Und symbolisiert ist es in diesem Bild hier, dass es nicht mehr einen Riesenturm gibt, sondern verschiedene Türme im Sinne von symbolisch Herrschaftsbereiche, Völker und Nationen. Und diese Symbole von Sternen symbolisieren diese Engelswesen, diese Engelsfürste, die Gott eingesetzt hat, über die Nationen zu regieren. Kurze Brücke zum Daniel-Buch im Alten Testament. Gibt es diese Stelle, wo Daniel betet. Er ist im Exil in Babylon. Und Daniel betet und es begegnet ihm der Erzengel Michael. Und er sagt, hey, ich bin deswegen erst seit 21 Tagen jetzt zu dir gekommen, weil ich bin schon seit 21 Tagen unterwegs, aber ich musste erst noch gegen den Engelsfürst von Persien kämpfen. Und dann musste ich, wenn ich zurückkomme, wieder gegen den Engelsfürst von Persien kämpfen und dann auch noch gegen den Engelsfürst von Griechenland. Daniel 10, Verse 13 und 21. Das heißt, das bedeutet auch, dass die Schreiber dieser Phase, dieser Zeit der Schriften des Alten Testamentes zur Zeit des Zweiten Tempels und im Exil von diesem Weltbild ausgegangen sind. Von dem, was bei Babel passiert ist. Dass Gott sagt, hey, nehmt ihr die Völker, ich setze euch ein als Herrscher über die Völker, meine Elohim, ich setze euch ein, dass ihr die Völker verwaltet, beherrscht, regiert. Und ich erwähle mir mein Volk, mit dem ich etwas Neues starten möchte, und am Ende wieder alle Völker zu gewinnen. Im 5. Mose 4, Vers 19 und 20, kurzer Hinweis, möchte jetzt auch nicht länger darauf eingehen. Da kann man auch rauslesen, dass Gott sagt, hey, mein Volk, ihr sollt mich alleine anbeten. Die Nationen, die können Sonne, Mond und Sterne anbeten, aber ihr sollt nur mich anbeten. 5. Mose, Kapitel 4. Das ist auch ein Hinweis dessen, dass Gott sagt, und deswegen ist Gott auch so eifersüchtig in dem Sinne, dass er sagt in den 10 Geboten, du sollst keine Götzenbilder haben. Ihr sollt nur mich alleine anbeten, weil ich bin euer Gott. Ich möchte mit euch in einem Bündnisverhältnis stehen. Und die Völker, die habe ich den Elohim anvertraut und die sollen da klarkommen. Jetzt passiert Folgendes. Diese Elohim waren ja nicht böse. Am Anfang. Sondern Gott hat die Völker ihnen anvertraut, sie zu verwalten, sage ich mal. Und jetzt lesen wir einen Psalm 82. Und hier merken wir, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und jetzt kann man diesen Psalm lesen als, na gut, es war halt irgend so ein Poet aus dem Alten Testament, der hat ein bisschen geraucht und getrunken und der war halt gut drauf und hat da irgendwas philosophiert. Ne? Kann man denken, ja. Man kann aber auch denken, und davon gehe ich aus, dass jedes Wort der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert wurde und von Menschen aufgeschrieben wurde, aber vom Geist Gottes inspiriert. Deswegen ist das, auch dieser Psalm 82, eine Offenbarung dessen, was im Himmel passiert ist mit diesen Herrschern über die Völker, diesen Fürsten über die Völker, den Elohim Gottes. Also, lass uns mal in diesen spannenden Psalm eintauchen. Psalm 82, ein Psalm Asafs. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht. Darüber haben wir schon vor 2 Wochen gesprochen, diese Wörter hier, Elohim etc., das ist dieser Kontext, Divine Council, der Ratschluss, das Ratstreffen Gottes sozusagen. Und Gott kommt jetzt in sein Meeting mit den Engels Elohim, die er über die Völker eingesetzt hat und sagt, hey, was ist los hier? Wie lange wollt ihr noch ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den Schutzlosen und Weisen. Sorgt dafür, dass die Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen. Entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Also das Böse des Menschen hat überhand genommen und diese Elohim haben das richtig nochmal reingepusht und gefördert. Anstelle von gerecht die Völker zu regieren und dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit bleibt und dass es den Völkern gut geht, sind sie korrupt geworden, sind sie böse geworden, haben sie innerlich rebelliert gegen die Ordnung, die Gott ihnen vorgegeben hat, dass sie im Bild Gottes verwalten, sind sie böse geworden. Und weiter heißt es hier, aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Und bei uns ist es ja, das ist zum Beispiel, kann man auch interpretieren, hey, die ganze Natur, die ganze Schöpfung, die ganze Ausbeutung dieses Planeten, es gerät ins Wanken, diese wunderbare Schöpfung. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, aber ihr werdet sterben, wie ganz gewöhnliche Menschen und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber. Also Gott hält Gericht. Er zitiert diese Elohim her und sagt, hey, ich habe euch die Völker anvertraut. dass ihr sie gut verwaltet, dass ihr Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgt. Und was macht ihr? Ihr seid böse und korrupt geworden und ihr fördert die Gottlosigkeit, die Unterdrückung, die Ausbeutung, das Unrecht. Und das wird Konsequenzen haben. Ihr werdet fallen wie ganz gewöhnliche Menschen. Das finde ich eine abgefahrene Vorstellung und Situation. Ich möchte jetzt die Brücke bauen zum Reich Gottes, das Gottes Königreich auf Erden. Weil ich ja vorhin gesagt habe, es ist wichtig, dass wir, wenn wir uns mit dem Bösen beschäftigen, das immer im Kontext vom Reich Gottes uns betrachten und am Ende Jesus im Mittelpunkt von allem steht. Also, was hat das jetzt mit dem Königreich Gottes auf Erden zu tun? Wir sehen hier, Turmbau zu Babel. Gottes Plan mit der Menschheit hat so nicht in Anführungszeichen funktioniert. Das Herz des Menschen war korrupt und böse. Sie bauen diese Rebellion, Turmbau zu Babel. Gott sagt, hey, lass uns die alle zerstreuen. Nehmt ihr die Völker, ich erwähle mir ein neues Volk und mit ihm führe ich die Erlösung rein und erlöse am Ende die ganze Welt wieder. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus und er predigt vom Reich Gottes. Und er ruft seine Jünger zusammen und gibt ihnen Vollmacht. In Matthäus 10 heißt es, Jesus rief seine Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Letzte Woche am Hasenburg habe ich darüber gepredigt, was dieser Blick ist für diesen Quellcode. Sehr spannend. Auf jeden Fall hat Jesus als Wort die Autorität über diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht. Er delegiert etwas von seiner Autorität, Kranke zu heilen, böse Geister auszutreiben. Interessant ist, dass hier steht, böse Geister und nicht Mächte und Gewalten. Ganz wichtig. Jesus hat seine Jünger nicht ausgesandt, um die Mächte und Gewalt in der Himmelswelt zu binden und zu treiben und wegzuschicken, sondern hier auf 1:1 Ebene Menschen in diese Freiheit hineinzuführen. Interessant oder vervollständigen würde dieses Bild, wenn man weiß, wo diese bösen Geister herkommen und was ihr Auftrag ist. Aber wie gesagt, das passt nicht so rein, also zeitlich. Aber wir sehen, dass diese bösen Geister aus diesem Riesengeschlecht hervorgegangen sind und es nur den Zweck haben, die Ordnung Gottes zu zerstören, die Schöpfungsordnung Gottes zu zerstören, den Menschen kaputt zu machen. Und Krankheit ist eine Form davon. Was nicht bedeutet, dass jede Krankheit vom Teufel ist und jeder, der einen Husten hat oder irgendwas gleich einen Dämon hat. Ganz wichtig, darüber habe ich das letzte Mal gesprochen. Hört euch das ruhig nochmal an. Ganz wichtig, das zu unterscheiden. Aber es gibt schon die Situationen, wo eben böse Geister die Ursache sind für Krankheiten. Wie gesagt, ausführlicher die Story von letzter Woche. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, verkündet das Himmelreich. Das Himmelreich ist angebrochen, es steht nahe, es ist unmittelbar vor uns. Und in Vers 7 geht und verkündet, dass es da ist, macht Kranke gesund, weckt die Toten auf, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus. In Lukas 10, Vers 9, da schickt er 72 seiner Jünger aus und genau das Gleiche. Er sagt, heilt die Kranken, die dort sind, verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Wir sehen, dass hier zwei Herrschaftsgebiete aufeinander prallen. Und durch Jesus, das war der Beginn, dass Gott sagt, jetzt hole ich mir meine Menschheit zurück. Und jetzt führe ich sie zurück. Jetzt rette ich sie aus dem Machtbereich dieser bösen, korrupt gewordenen Elohims und führe sie zurück in das Reich des Friedens, wo Jesus Christus König ist. Im Kolosser heißt es, dass wir herausgerettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt wurden in das Reich von Jesus. Im Epheser 1, also wie ist die neutestamentliche Sicht von Paulus auf diese geistliche Dimension und diesen geistlichen Kampf? Epheser 1, Epheser ist super interessant diesbezüglich, Vers 20, da spricht er über die Kraft, mit der Heilige Geist gewirkt war und Gott gewirkt hat, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also Jesus wurde auferweckt und an die rechte Seite Gottes den Platz der höchsten Autorität gegeben. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten. Auch interessant diese Formulierung. Hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also Paulus bestätigt diese verschiedenen Mächte und Gewalten, Rang und Namen und alles, was Einfluss hat. Es ist real. Und Christus steht jetzt über all dem. Und jetzt im Kolosser 2 heißt es, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Mächte und Gewalten. Achtet hier auch auf diese Unterscheidung. Die Mächte und Gewalten. Luther übersetzt es mit, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Sehr interessante Formulierung. Entkleidet. Dieses Wort kommt nur noch einmal vor, auch im Kolosserbrief, wo Paulus schreibt, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Mit all seinen Eigenschaften haben wir abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Und Paulus schreibt hier, er hat, das ist das gleiche Wort, er hat sie ihrer Macht entkleidet. Da steht nicht, er hat sie vernichtet und gebunden und in den Abgrund geworfen. Das hat er mit denen gemacht, die in der zweiten Rebellion gefallen sind. Die Engel, aus denen dann die Riesen hervorgekommen sind. Die sind gebunden im Abgrund der Hölle. Abgefahren ist ein anderes Thema. Hier steht nur, er hat sie ihrer Macht entkleidet, aber noch nicht vernichtet. Bedeutet für mich Folgendes. Christus hat die Legitimierung, mit der diese Mächte und Gewalten, diese korrupt gewordenen Elohim, die Völker beherrscht und unterdrückt haben, er hat diese Legitimierung zurückgenommen. Durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus haben sie keine Legitimation mehr, über die Völker zu herrschen. Sie hatten die Legitimation dazu von Gott selbst bekommen, als er gesagt hat, ich vertraue euch die Nationen an. Ich erwähle mir mein Volk und mit denen mache ich einen neuen Plan. Interessant ist, dass Paulus schreibt an anderer Stelle, dass die Machthaber dieses Zeitalters den Plan Gottes nicht kannten. Es ist ein Geheimnis, das verborgen war. Und jetzt durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten dieses Zeitalters offenbar wird. Weil wenn sie das gewusst hätten, heißt es im 1. Korinther 15, 20, dann hätten sie den Herrn nicht gekreuzigt. Also es war verborgen. Der Plan Gottes war verborgen vor diesen Mächten und Gewalten. Und sie haben nicht gecheckt, was sie da tun. Sonst hätten sie den Herrn nicht gekreuzigt. Und durch jetzt die Auferstehung, durch die Kirche, durch die Gemeinde, wird diese Botschaft gespreadet in der ganzen Welt. Durch uns wird die Genialität Gottes, seines Planes bekannt in der Himmelswelt. Und Jesus hat durch seine Auferstehung ihnen die Legitimation entrissen, entkleidet, ihren Mantel von Autorität, ihr Zepter oder ihre Uniform oder keine Ahnung was, wenn man so denken würde, ausgezogen, entkleidet. Deswegen sagt auch Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden ihnen nichts entgegensetzen können. Sie räumen natürlich nicht freiwillig das Feld, aber sie haben keine Macht mehr. Und durch die Gemeinde möchte Gott das Reich Gottes ausweiten, von Mensch zu Mensch. Jeder Mensch, der frei wird, jeder Mensch, der sich taufen lässt, jeder Mensch, der sagt, hey, ich bekomme Vergebung für meine Sünden durch das Kreuz, ich erlebe den Tausch am Kreuz. Jeder Mensch, der frei wird von den Machenschaften, von dem Machtbereich der Finsternis, kommt ins Reich Gottes und mit jeder einzelnen Person wird das Reich Gottes ausgeweitet. Im Lukas 4, im Lukas 11 sagt Jesus, wenn ich aber Dämonen durch Gottes Macht austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Wenn die Herrschaft des Bösen, die Unterdrückung des Bösen zurückgedrängt wird und Menschen frei werden und heil werden, dann wird das Reich Gottes ausgebreitet und das Reich der Finsternis zurückgedrängt. Um mal die Brücke zu schlagen zu dem Fashion-Thema, Kleid gegen Ziege. Am Ende sind es Menschen, die Entscheidungen treffen für Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Inspiriert durch böse Mächte, ja, aber es sind Menschen, die Entscheidungen treffen. Leid, Mord, Vergewaltigung etc. auszuüben. Es sind Menschen. Und je mehr Menschen heil werden, frei werden, desto mehr treffen sie andere Entscheidungen. Desto mehr wir in unserem Leben andere Entscheidungen treffen. Es ist ein Ruf zur Nachfolge nach Jesus. Je mehr wir persönlich auch frei werden, ist jetzt eine andere Frage, kann ein Christ dämonisch besessen sein? Andere Frage, kommt zum Deep Talk, super spannend. Je mehr wir Jesus nachfolgen und frei werden von all diesen Dingen, desto mehr wird das Reich Gottes in uns und durch uns ausgebreitet. Was wäre, wenn die Person, angenommen, es gäbe nur einen Fashion-Hersteller auf der ganzen Welt und es ist richtig ein übler Ausbeutertyp und der beutet all die Menschen weltweit aus, die in der Fashion-Industrie arbeiten. Was wäre, wenn dieser Mensch, der beeinflusst ist von dämonischen Mächten, wenn dieser Mensch Jesus kennenlernt und überführt wird und geheilt wird von Habgier und all diesen Themen, dann wird sein Herz frei und dann wird all das, was er verantwortet, jetzt in diesem Bild, die ganze weltweite Fashion-Industrie wird verändert. Menschen bekommen faire Löhne etc. etc. Und plötzlich das Reich Gottes kommt in diese Fashion-Industrie rein. Versteht ihr? Es ist nicht unsere Aufgabe. Jesus sagt nicht, geht hin und bindet den Geist der Habgier. Die Macht des Habgiers über Land oder Stadt XY. Sondern Jesus sagt, wenn ich Dämonen austreibe mit der Macht Gottes, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. In Markus 16, der Missionsauftrag, den er uns gibt, er sagt, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährlichen Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Jesus gibt uns den Auftrag, das Evangelium hinauszutragen, zu predigen, Menschen einzuladen, ihm nachzufolgen, heil zu werden, frei zu werden von dämonischen oder was auch immer für Belastungen. Und dadurch wird das Reich Gottes ausgebreitet. Und der Teufel und die Mächte des Bösen verlieren immer mehr Einfluss. Das, was sie eigentlich, wo sie gar keine Legitimation mehr haben, deswegen können sie dem nichts entgegensetzen. Nichts. Nur, dass sie Menschen versuchen zu manipulieren und zu betrügen, damit sie Dinge tun, um das zu stoppen. Aber effektiv hat die Mächte der Finsternis sind entkleidet, bloßgestellt vor der himmlischen Welt. Vor der ganzen himmlischen Welt sieht jeder, diese Elohim sind gefallen und korrupt und böse geworden und sie haben nichts mehr, um das Reich Gottes aufzuhalten. Und Gott baut die Gemeinde auf und er macht sie stark, er führt sie in Jüngerschaft. Deswegen ist unser Auftrag von Jüngerschaft ist so essentiell, weil dadurch, durch unser Lebensstil, durch unsere Freiheit und durch die Freiheit, die wir Menschen bringen, die Jesus kennenlernen, wird das Reich Gottes gebaut und der Einfluss des Bösen zurückgedrängt. Und Menschen werden heil. Und dann fragt vielleicht ein Angestellter zu seinem Fashion-Industrie-Boss, hey, warum tust du das? Warum machst du das plötzlich anders? Warum beutest du die Menschen nicht mehr aus? Und er sagt, weil ich Jesus Christus kennengelernt habe und heil geworden bin. Und sein Leben wird ein Riesenzeugnis für alle und die ganze Fashion-Industrie wird verändert. Also versteht ihr dieses Bild? Es ist natürlich idealistisch und nicht realistisch, aber der Gedanke dahinter ist, wie Gott uns beauftragt, sein Königreich zu bauen. Das funktioniert weltweit, das funktioniert aber auch in unserem Leben, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, da wo du anders bist, wo du nach dem Ebenbild Gottes in dein Leben, in deine Welt hineingehst, Gott repräsentierst, die Liebe des Vaters, die Vergebung, die Heilungskraft repräsentierst, da bricht das Reich Gottes durch. In deinem Umfeld, in deinem Herzen und in deinem Umfeld. Und das ist unser Auftrag für geistliche Kampf. Jesus sagt nicht, bindet und löst alle Dämonen, alle Mächte und Gewalt in der Himmelswelt, sondern geht hin und predigt das Evangelium, treibt Dämonen aus, heilt Kranke und führt sie in Jüngerschaft. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Epheser 6. Wir haben mit Vers 12, wo diese Übersicht war, gestartet und kommen jetzt zu Vers 14. Da heißt es, und Paulus gibt uns Anweisungen, wie dieser geistliche Kampf für uns funktioniert. Da heißt es, bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Lasst euch nicht hin und her verführen von allen Lehren dieser YouTube-Welt. Bleibt standhaft, fest in eurem Glauben. Deswegen liebe ich unsere Glaube, liebe Hoffnung, Vision, weil es darum geht, im Glauben stark zu werden. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Und Gerechtigkeit kann so einfach sein wie der Konsum unserer Kleidung als Beispiel. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das sein Geist euch gibt. Der Dirk wird nächste Woche über das Schwert des Geistes sprechen. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet inständig für alle Christen. Das ist die Perspektive von geistlichem Kampf. In Wahrheit zu leben. Standhaft zu bleiben. Gerechtigkeit zu üben. Bereit zu sein, das Evangelium zu teilen. Den Glauben zu halten, unser Herz zu schützen, unsere Gedanken zu schützen mit dem Helm des Heils und dem Wort Gottes fest zu sein, die Wahrheit zu ergreifen, das Wort Gottes aufzunehmen. Das ist unser Kampf. Und je mehr wir in dem leben und treu sind und stark werden und je mehr Menschen diese Freiheit erleben und das Evangelium hören und Gott bestätigt, sein Wort durch die Zeichen seiner Macht, desto mehr wird das Reich Gottes ausgebreitet und Menschen finden Frieden, Heilung. Gesellschaften können sich verändern. Industrien, Unternehmen können verändert werden, wenn Menschen diese Entscheidungen treffen, Jesus nachzufolgen. Und es begeistert mich total. Es motiviert mich immens für das, was wir hier tun. Das Reich Gottes in dieser finsteren Welt, ein Licht zu sein. Und ich sehne mich danach, so wie Jesus, zu sehen, was er getan hat. Also ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe, zu sehen, wie Gott durch uns Heilung bringen möchte, wie Gott durch uns Freiheit bringen möchte. Ich sehne mich, dass Gott unser Wort, das wir predigen, bestätigt durch die Zeichen seiner Macht und dadurch mehr und mehr Menschen aufmerksam werden auf diese Botschaft, die wir haben. Ich möchte dir einen Moment Zeit geben und wir gehen jetzt noch in die Worship-Zeit hinein, wo du das einfach so sinken lassen kannst. Und ich hoffe, dass du mir folgen konntest und irgendwie dieses Gespür dafür bekommst mehr und mehr. Ich weiß, es muss wachsen und es ist vielleicht in einer halben Stunde ein bisschen überfordernd, aber ich glaube, Gott möchte uns da in etwas hineinführen. Und ich glaube, wir werden das sehen. Wir werden es sehen, dass das Maß an Kraft, an Vollmacht, an Autorität, an geistlicher Autorität zunimmt. Dass unsere Gebete nicht mehr werden wie so wildes Boxen in den Himmel und hoffen, dass man mal irgendwie was trifft, sondern dass wir mit Offenbarung beten, mit Verständnis von der Himmelswelt beten, mit dem Blick auf das Reich Gottes. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das Wichtigste. Das ist die oberste Priorität in unserem Leben. Dein Job und dein Haus und dein Auto und deine Freizeit ist alles schön, dieses Segen, was Gott gibt, was wir genießen. Aber trachten, unser Verlangen soll nach dem Reich Gottes sein. Und alles andere wird uns dazugegeben. Alles andere fällt uns zu, wie Gott denkt, dass wir es brauchen. Aber unser Herz soll nach dem Reich Gottes trachten. Danach, dass die Herrschaft von Jesus in diese Welt kommt. Sein Evangelium gepredigt wird. Menschen frei werden von dem Machtbereich der Finsternis, von diesen korrupten Mächten. Frei werden. Dafür sollen wir trachten. Lass uns beten. Jesus, dein Königreich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Schärfe unseren Blick. Danke, dass wir dazugehören dürfen, obwohl wir nicht zum jüdischen Volk gehören. Wir kommen aus den Nationen. Wir waren ausgeliefert diesen korrupten Mächten. Aber du hast uns herausgerettet. Wir durften dein Evangelium erfahren und hören. Was für eine Gnade. Und ich bete, dass dein Reich, deine Herrschaft, dein Frieden, dein Shalom in unserem Leben durchbricht, in jedem Lebensbereich. Die Macht der Finsternis zurückgedrängt wird in meinem Leben. Der Einfluss des Bösen zurückgedrängt wird in meinem Leben und in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Schule, in meinem Studium, in meinem Arbeitsplatz, da, wo du mich gesetzt hast, da, wo mein Einflussbereich ist, soll dein Königreich durchbrechen und gebrauche mich dazu. Sende mich aus mit Vollmacht, dein Evangelium zu predigen. Stärke mich in meinem Glauben, in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in dem Wort Gottes. Stärke mich, damit ich dein Botschafter sein kann.
Danke, Jesus. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte für nichts anderes leben als für dein Königreich, für deinen Namen.